Politik macht die Welt als ein widerständiges Objekt aus, das Entscheidungen und Steuerungskapazitäten einfordert. Also Politik ist nicht das Zentrum der Gesellschaft, sondern eine Instanz in der Gesellschaft, die kollektiv bindende Entscheidungen fällt. Nicht mehr und nicht weniger. Sie können politisch alles Mögliche steuern, aber was die anderen Instanzen der Gesellschaft damit machen, können Sie politisch nicht kontrollieren. Machen Sie mal Wirtschaftspolitik. Also erhöhen Sie die Steuern, um was Bestimmtes zu erreichen. Dann werden Sie verstehen, dass das Wirtschaftssystem anders reagiert, als Sie sich das vorher vorgestellt haben. Dann kann man sagen, na dann senken wir die Steuern doch. Da gilt aber der gleiche Mechanismus. Machen Sie mal Bildungspolitik und sagen Sie, wir bieten mal dies und das und jenes an. Und dann stellt man fest, dass die Lebensverläufe in Bildungsbiografien womöglich anders funktionieren, als man denkt. Und wenn Sie jetzt denken, ich würde sagen, Politik sei deswegen nicht so wichtig, gilt genau das Gegenteil. Gerade deswegen ist es so entscheidend, dass im politischen System Alternativen eingebaut sind, damit man immer wieder an sich selber testen kann, ob die Dinge funktionieren. Deshalb hat die moderne Gesellschaft die Demokratie erfunden, die ja bekanntlich als wichtigste ihrer Strukturen kennt, dass es innerhalb des politischen Systems unterschiedliche legitime Sprechweisen über das gleiche Problem gibt. Die Opposition ist die wichtigste Instanz in der Demokratie. Die Opposition deshalb, weil sie denjenigen, der die Mehrheit hat und ohnehin entscheiden kann, wie er möchte, so denken die Leute, das wenigstens dazu zwingt, gute Gründe dafür zu nennen. Das ist das, was die Opposition macht. Das Rechtssystem sieht eigentlich nur einen Konflikt- und Geltungsbereich von Normen. Spannenderweise, darunter leiden manche Rechtstheoretiker sehr, kann man mit diesen Normen das Verhalten nicht eindeutig steuern. Aber das Tolle an Normen ist, dass sie auch gelten, wenn man sie übertritt. Also wenn ich auf der Autobahn fahre und es steht da 120 und ich fahre 180, gilt trotzdem noch 120. Das ist das, was Normen machen. Und das muss das Rechtssystem legitimerweise durchsetzen. Aber es kann zum Beispiel nicht uns dazu bringen, dass wir wirklich nur 120 fahren. Oder dass wir uns an bestimmte Dinge halten. Das Rechtssystem gibt es übrigens nur deswegen, weil wir Abweichungen kennen. Wissenschaft stößt auf das Problem wahrer und unwahrer Beobachtungen, die man der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann, die Gesellschaft aber anders verwendet, als die Wissenschaft sich das vorstellt. Also als Wissenschaftler kann ich die ökonomischen Probleme eines Unternehmens nicht lösen. Ich kann in einem Unternehmen eingeladen werden und sagen, passt auf Leute, das verhält sich so und so und so und so. Die unternehmerische Entscheidung müsst ihr selbst treffen. Oder kennen Sie den Transfer von medizinisch-wissenschaftlichem Wissen in ärztliche Handlungen? Außerordentlich schwierig. Wenn Sie zum Arzt gehen, möchten Sie nicht hören, lesen Sie doch mal den neuen Aufsatz in der Harvard Medical Tribune, dann wissen Sie, was Sie haben. Sondern Sie möchten das übersetzt haben in handhabbare Sätze, die Ihnen Vertrauen abnötigen. Und die sind bisweilen nicht so wie das, was in den wissenschaftlichen Abhandlungen steht. Weiteres Beispiel: Erziehung. Erziehung ist die Planung und Begleitung von Sozialisationsprozessen und hat wir sagen das soziologisch, ein Technologiedefizit. Menschen zu verändern ist außerordentlich schwierig und es gibt dafür keine eindeutigen Regeln, weil die sich nämlich oftmals anders verhalten als diejenigen, die die Menschen verändern wollen. Deshalb ist Erziehung ein außerordentlich schwieriger Mechanismus. Religion redet immer noch fürs Ganze, weiß aber vielleicht am besten, dass es nur eine Teilkommunikation in der Gesellschaft ist, mit übrigens großen Potenzen, gerade für moderne Gesellschaften. Ich will das nicht zu weit ausholen. Meine letzten beiden Beispiele sind die Massenmedien und die Kunst. Die Massenmedien haben lange genau dafür gekämpft, alles sagen zu können, was sie wollen. Meinungsfreiheit nennt man das. Jetzt tun sie es und es gibt bisweilen weniger Orientierung als vorher. Eine paradoxe Form der Massenmedien und die Kunst orientiert sich an der Schönheit der Welt, dekonstruiert sie aber als Schönheit und erzeugt weitere Versionen einer ohnehin kaum überblickbaren Welt. Nehmen Sie das mal als kleine Schlaglichter auf Dinge, über die man lange reden kann. Was ich Ihnen vermitteln will, ist, dass all diese unterschiedlichen Instanzen in der Gesellschaft relativ unkoordiniert unterschiedliche Probleme lösen. Das ist die große Leistungsfähigkeit der westlichen Moderne. Wissenschaft muss nur wissenschaftliche Probleme lösen. Das produziert neue Probleme. Aber das ist hochgradig potent. Das ökonomische System kennt nur einen einzigen Mechanismus, an dem man Erfolg messen kann. Und der Mechanismus ist nicht die Versorgung von Gesamtbevölkerung, sondern dass der einzelne Spieler am Ende auf dem Markt nicht verschwindet. Das gilt nicht nur für große Spieler, das gilt auch für uns alle. Und das politische System versucht, Kollektivitäten zu erzeugen dadurch, also kollektive Solidarität, dass man kollektiv bindende Entscheidungen trifft, von denen die Menschen das Gefühl haben sollen, dass sie ihre Lebenssituation wenigstens regelt, wenn nicht sogar verbessert. Gerade im Politischen ist es ganz interessant, dass moderne Politik niemals funktioniert, wenn sie sich nur an der Mehrheit orientiert. In der Demokratie die Mehrheit zufriedenzustellen, die einen gewählt hat, ist geradezu banal. Diejenigen, die zur Minderheit gehören, die die jetzigen Machthaber nicht gewählt haben, loyal zu halten, das ist die Kunst des Politischen. So, und diese unterschiedlichen, könnte sagen, Problem-Lösung-Konstellationen sind in modernen Gesellschaften wenig koordiniert. Und deshalb kann man sich so eine Gesellschaft auch nicht vorstellen als eine, wo wir an einem Ort sind, an dem alles koordiniert ist. Wenn ich das versuche zu erklären, versuche ich meine Zuhörerinnen und Zuhörer immer daran zu erinnern, was sie tun müssen, wenn sie Kinder haben. Wie geraten Kinder in eine Gesellschaft hinein? Sie leben zunächst in einer Familie und dann werden sie mit immer mehr Instanzen in der Gesellschaft konfrontiert. Sie gehen in Kindergärten, in Schulen, sie haben eigene Freundeskreise, sie müssen Berufsentscheidungen treffen, sie gründen irgendwann eigene Familien, sie bekommen eine politische Identität, sie haben vielleicht eine religiöse Identität und all das ist unkoordiniert. Das Leben muss selbst geführt werden. Das ist außerordentlich schwierig und sehr riskant. Also Eltern wissen das, weil man sich immer Sorgen macht, dass, ob die die richtigen Entscheidungen treffen. Daran kann man lernen, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen. Und dass es keinen Ort gibt, der vorher schon da ist. Und deshalb ist der Ort, wo man herkommt, in so einer modernen Gesellschaft nicht so eindeutig zu bestimmen, wie in allen früheren Gesellschaften vorher. So, und jetzt komme ich zum Heimatproblem zurück. Wenn das Heimatproblem die Frage danach ist, wo eigentlich ich bin und mit wem zusammen, wird das viel voraussetzungsreicher in einem System, das nicht per se integriert ist. Gucken Sie sich mal die Konflikte in der modernen Gesellschaft an. Also ich meine damit jetzt nicht die militärischen Konflikte zwischen Ländern, auch nicht die Kulturkonflikte oder Konfessionskonflikte, sondern die Konflikte bei der Steuerung und Gestaltung der Gesellschaft. Es ist außerordentlich schwierig, ökonomische Dynamik und Potenz mit der notwendigen Langsamkeit politischer Entscheidungen zu synchronisieren. Also ökonomische Entscheidungen werden besonders legitim, wenn sie schnell und zentralistisch getroffen werden. Politische Entscheidungen brauchen Langsamkeit, um legitim zu sein. Ein parlamentarisches Verfahren ist ein langes Verfahren. Oder Erziehungsverfahren dauern länger als rechtliche Entscheidungen. Oder ökonomischer Erfolg wirkt sich womöglich manchmal nicht auf Prosperität von Bevölkerungen aus. Wie kann man das eigentlich zusammenbringen? Auf Deutsch heißt die Frage, wie kann man die Kontinuität von Lebensformen, das habe ich gerade gesagt, wir müssen unser Leben an einem Stück leben. Wie kann man die Kontinuität von Lebensformen in eine diskontinuierliche Gesellschaft hineinbringen? Also wenn ich jetzt predigen würde, was ich gerne täte, aber als Katholik habe ich dazu wenig Möglichkeiten. Bei den Protestanten wäre es einfacher, dass Leute wie ich auch predigen dürften. Aber ich predige manchmal. Wenn ich predigen dürfte, dann würde ich sagen, dass euer Leben geführt werden muss, ist Segen und Fluch gleichzeitig. Ja? Also ist es ein Fluch, weil es sozusagen, weil alles, was in diesem Leben passiert, ihnen selber zugerechnet wird. Und es ist ein Segen, weil sie selber entscheiden können. Und zwischen diesen beiden Dingen hat die klassische Industriegesellschaft mit ihrem Institutionenarrangement eine geradezu geniale Form gefunden. Also wir haben eine diskontinuierliche Gesellschaft. Die Leben müssen kontinuierlich geführt werden. Und dann erfindet die Gesellschaft Institutionenarrangements, in denen wir uns, man könnte sagen, positionieren können. Zum Beispiel, und ich rede jetzt über die Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in Westeuropa. Milieus und Schichtung hatten eine ganz wichtige Funktion. Erinnern Sie sich, manche von Ihnen sind in dem Alter, wenn ich das sage, ist keine Publikumsbeschimpfung, in dem Alter, dass Sie sich daran erinnern können, die Diskussionen über das dreigliedrige Schulsystem, wie es in den 60er Jahren diskutiert worden ist, nicht wie es heute, das ist ja heute alles ganz anders geworden, wie es damals diskutiert worden ist. Da wurde oft gesagt, das dreigliedrige Schulsystem ist deshalb legitim, weil es bestimmte Lebensformen abbildet. Warum soll man Schichten, von denen man weiß, dass sie in der Zukunft bestimmte Berufe haben, eigentlich auf Schulen schicken, wo sie Dinge lernen, die sie später nie gebrauchen können. Die Realschule war sozusagen die Schule für diejenigen, die schon mit etwas komplexeren Berufen zu tun haben, aber nicht durch akademische Gelehrsamkeit verunsichert werden sollen. Das war in einer Zeit, in der 11% der Bevölkerung Abitur gemacht haben, müssen Sie wissen, ja? Also heute lachen Sie darüber, das waren genau die Diskussionen zu sagen, da gibt es Lebensformen, da wissen die Leute, wo sie hingehören. Oder denken Sie an Berufsgruppen. Viele Identitäten, die wir haben, laufen über Berufsgruppen. Das war gerade entscheidend für bestimmte politische Kräfte, zum Beispiel die Sozialdemokratie. Die Identitätsbildung über die Berufsgruppen herstellen konnte. Eine grandiose Leistung. Das, also sozusagen eine Versöhnung zwischen privater Lebensform und Arbeit bei gleichzeitigem sozialem Aufstiegsversprechen durch Bildungspolitik. Das produzierte Zugehörigkeitsmöglichkeiten. Dann wurden Karrieren erfunden. Karrieren heißt, man hat die Möglichkeit, im Zeitverlauf zu planen, obwohl die Gesellschaft, vor allem ihre Wirtschaft, sehr volatil ist. Es gab im kulturellen Bereich Konfessionen. Die spielen heute nicht mehr die entscheidende Rolle, haben aber, ist gar nicht lange her, eine ganz entscheidende Rolle dafür gespielt, wo man hingehört. Die Kirchen waren zumindest in Westdeutschland die beiden Generalagenturen, die 90% der Bevölkerung als Mitglieder hatten. Übrigens auch die beiden großen Parteien, nicht als Mitglieder, aber als Wähler. Böse Linke haben früher gesagt, in Ostdeutschland waren es 90% für eine Partei, in Westdeutschland 90% für zwei Parteien. Gar kein so großer Unterschied. Der große Unterschied ist, dass die sich unterscheiden durften.
Und dass das für Ostdeutschland nicht stimmte. Wieso waren dort jemals 90% für eine Partei? Stimmte nicht.
Aber bei den Wahlen, nur Wahlen.
Nein, das waren ja keine.
Bitte?
Es waren ja keine.
Okay, es waren keine. Da haben Sie recht. Ich habe es ja extra als Scherz markiert. Ja? Es waren in der Tat keine, es konnten keine sein, wenn man keine Alternative hat, kann man nicht wählen. Und das ist das Entscheidende. Es gab die Alternative, aber mit bestimmten Zugehörigkeitsformen. Es gab Normallebensläufe. Absehbar, was, wann, wie passiert. Also, dass man Leuten Häuser verkaufen kann, im Hinblick darauf, dass sie die jetzt nicht bezahlen können, man aber davon ausgehen kann, dass die Kontinuität des Lebens so sein wird, dass sie im Laufe ihres Lebens dieses Haus irgendwann abbezahlt haben können. Also das sind so ganz kleine Dinge, die aber dazu führen, dass man weiß, wo man hingehört. Die Geschlechterrollen gehören übrigens auch dazu. Und das gerät alles durcheinander. Wir haben zurzeit eine Situation in der Gesellschaft, bei der man sagen kann, dass das Institutionenarrangement der klassischen Industriegesellschaft aus unterschiedlichen Gründen in dieser Form nicht mehr funktioniert. Und ich würde sagen, auch dafür ist der Diskurs über Heimat eine Lösung. Neue Formen von Zugehörigkeiten falsch. Überhaupt die Form von Zugehörigkeit in ein begriffliches Kleid zu bringen. Die Soziologie bietet dafür zwei Theoriestücke an. Das eine ist Inklusion. Das habe ich Ihnen gerade erklärt. Wir werden gleichzeitig in unterschiedliche Instanzen der Gesellschaft inkludiert, müssen dieses Leben selbst führen und eigentlich die Zugehörigkeiten unserer selbst fast selber organisieren. Das zweite ist der Lebensweltbegriff. Den haben Sie vielleicht schon mal gehört. Wenn man Menschen danach fragt, was Heimat sei, ich habe die Literatur in den letzten Tagen mir genau durchgesehen, dann antworten sie meistens mit sozialen Bezügen. Heimat ist dort, wo meine Familie und meine Freunde sind, wo ich mich unmittelbar angenommen fühle und wo ich nicht legitimieren muss, dass ich dazugehöre. Das ist das, was die meisten Menschen sagen, wenn sie danach gefragt werden sollen, einen abstrakten Satz dazu sagen. Und interessant ist, dass sie fast immer auf wahrnehmungsbasierte Bezüge kommen. Wenn man Heimat symbolisieren soll, dann sagen sie, der Geschmack vertrauter Speisen. Warum ist gerade für Migranten die Speise aus der Heimat so wichtig? Ihr Geruch, der Geruch von Räumen, landschaftliche Besonderheiten, vertraute Ästhetiken, Musik, Sprachmelodie und Dialekt, auch religiöse, konfessionelle und liturgische Erlebnisse. Das sind alles Dinge, die ja auf etwas verweisen, was gar keine abstrakte Form von Zugehörigkeit ist, sondern die Leute selber, also ich zitiere sozusagen aus Untersuchungen, was die Leute sagen, wenn sie sagen, da fühle ich mich wirklich heimatlich, heimisch, dann sind das oftmals solche Dinge, also gar nicht rational zu erklären, also ich bin Deutscher und das bedeutet dies und ich komme daher und weil ich Bayer bin, bin ich kein Franke. Und das sind alles wunderschöne Diskussionen, sondern die Beschreibung genau dessen, und das würde ich für mich selber ehrlich gesagt auch so beschreiben. Ja, also auch an solchen, also ich bin zum Beispiel, ich fühle mich in katholischen Kirchen, ich muss es ganz klar sagen, unglaublich heimisch, wenn ich irgendwo weit weg bin, ich bin oft weit weg und wenn es dort katholische Kirchen gibt, setze ich mich da rein. Und da wundere ich mich, dass sie so anders sind als hier manchmal, aber da wundere ich mich auch, dass das eigentlich genau dasselbe ist. Ja, und das ist das Interessante eigentlich, dass sie sozusagen diese Erfahrung machen über einen Vertrauensvorschuss in die Welt, der vorreflexiv funktioniert. Wie bewegen wir uns eigentlich vertraut in dieser Welt? Indem wir nicht genau hingucken müssen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten über den Marienplatz in München gehen. Das ist die sicherste Stadt Oberbayerns, wahrscheinlich sogar der Welt. Und Sie, bitte? Sehen Sie, da sind wir mitten im Thema. Noch. Nein, also nee, gar nicht. Genau, noch. Also schon wird es mit einem Index versehen. Also wichtiger Hinweis, noch, wenn man das selbst über den Marienplatz sagt, dann ist es ernst, weil es ist wirklich eine sehr sichere Stadt. Aber machen Sie mal eine ethnologische Beschreibung eines Gangs über den Marienplatz. Sie treffen nur Fremde. Damit meine ich nicht die japanischen Touristen, sondern die, die auch in München wohnen, die Sie noch nie gesehen haben und nie wiedersehen werden. Und es gibt Handlungskoordination. Wenn nicht zu viele britische Touristen da sind, gehen alle rechts aneinander vorbei. Kein Problem. Funktioniert. Geradezu automatisch. Und wir gucken uns niemanden genau an. In Krisensituationen gucken uns die Leute ganz genau an. Wer ist das? Ist der gefährlich? Könnte man. Also lebensweltliche Sicherheit heißt eigentlich, nicht genau hingucken zu müssen. Dort fühlen wir uns übrigens, sozialpsychologische Untersuchungen sagen das ganz genau, am wohlsten, wenn wir davon ausgehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und so bleiben, wie sie bleiben. Das ist keine politische Aussage, so bleiben, wie sie bleiben, dass sich die Gesellschaft nicht verbessern und verändern soll, sondern in konkreten Lebenssituationen Vertrautheit herzustellen, Sicherheit herzustellen, Kalkulierbarkeit herzustellen, Vertrauen in Menschen, die wir nur in teilweisen Rollenaspekten kennen. Ich bin diese Woche 6-mal mit der Lufthansa geflogen und ich habe mir kein einziges Mal den Pilotenschein des Piloten zeigen lassen und bin sicher gewesen, dass kein Soziologe vorne drin saß oder gar ein Politiker. Ja? Und wenn ich krank bin, lasse ich mich sedieren und dann kommen Leute mit scharfen Messern, die ich gar nicht kenne. Also machen Sie mal diese ethnologische Beschreibung der Situation. Das ist Vertrautheit. Und Ich würde sagen, dass die Diskussion über Heimat, die wir kennen, ganz offenbar ein Hinweis darauf ist, dass das Vertrauen in diese Routinen einer modernen Gesellschaft zurzeit in Frage gestellt werden. Wie kann man eigentlich sowas wie diese Kontinuität herstellen? Und dann gibt es unterschiedliche, also ich hoffe, dass Sie den Gedankengang nachvollziehen. Ich will das jetzt nicht noch weiter ausbreiten, weil zu lange will ich jetzt auch nicht reden. Aber ich glaube, dass die Argumentationsfigur ist klar geworden. Also die Leute reden nicht über Heimat, weil sie irgendwas Altmodisches jetzt wieder einführen wollen und Langeweile haben, sondern weil es offensichtlich ein Gefühl gibt, dass man noch nicht mal sicher sein kann, ob der Marienplatz noch so bleiben wird oder in Zukunft so bleiben wird, wie das eigentlich ist. Und das ist das Interessante eigentlich an diesen Kontinuitätsunterstellungen von Lebensformen, dass sie sozusagen entgegen besserem Wissen davon ausgehen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Also die Leute wissen ja, dass sich die Dinge ändern, aber man vertraut sozusagen auf diese Geschichten, das Vertrauen ist weg. Wenn meine These stimmt, dass der Diskurs über Heimat offenbar etwas mit einem Vertrauensverlust in Strukturen führt, und es ist jetzt ganz einfach zu sagen, dass sich der natürlich entlädt zurzeit in Diskursen, die wir kennen, also Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, also alles, sagen wir mal, die Idee, das vermeintlich Sichtbare verantwortlich zu machen für die Dinge, die passieren, das sind ganz normale Reaktionen auf Krisen. Also in Krisen haben sie immer die höhere Wahrscheinlichkeit für genau solche Geschichten. Also man sieht den Fremden ja an, dass sie fremd sind, dass sie anders sind, das verunsichert uns. Man sieht dann den Homosexuellen an, dass sie eigentlich unsere sicheren Lebensformen unterminieren wollen. Man sieht und so weiter und so weiter. Man sieht dem Großkapital an, dass. Ja, gerne noch mit einer antisemitischen Konnotation darin. Jetzt der Antisemitismus ist ein geradezu das Grundbeispiel dafür, dass man Beschreibungskrisen überwindet. Ich empfehle tatsächlich immer die Lektüre von Richard Wagners über das Judentum in der Musik, 1873, glaube ich, über Felix Mendelssohn Bartholdy, wo er versucht hat zu beschreiben, das Perfide an Mendelssohn Bartholdy, also getaufter, protestantisch getaufter Jude, das Perfide an Mendelssohn Bartholdy ist, dass er genauso schöne Musik machen kann wie wir Deutschen. Nein, es steht da fast wörtlich so. Und er sagt, das ist das besonders Perfide an dem Juden, der sogar das Perfekte nachspielen kann. Und daran kann man sehen, wie gefährlich diese Juden sind, weil man sie noch nicht mal unterscheiden kann. Das ist, also der Gedankengang ist genial. Also genial im Sinne von, er sagt nicht, die Juden sind so und so und so, deshalb sind sie, ich bin sofort fertig, deshalb sind sie schrecklich, sondern die sind noch nicht mal anders. Aber weil sie das sind, kann man ihnen etwas zuweisen. So, Parenthese geschlossen, ich komme zum Ende. Meine Frage, für welches Problem der Heimatbegriff die Lösung ist, ist, glaube ich, tatsächlich die Problem dieser Kontinuität. Ich glaube, dass wir viele der Dinge im wirtschaftspolitischen Bereich, im arbeitsmarktpolitischen Bereich, im migrationspolitischen Bereich, im bildungspolitischen Bereich, wenn man es auf Politik münzt, und auch auf die Frage hin, was eigentlich so etwas wie eine nationale Identität sein kann, vor dem Hintergrund dieser Kontinuität und Diskontinuität von Lebensverläufen diskutieren müssen. Ein Ergebnis, das mich wirklich hellhörig gemacht hat, sind empirische Ergebnisse darüber, dass auch diejenigen, denen es ökonomisch sehr gut geht, diese Verunsicherung erleben, meistens mit dem Hinweis darauf, unsere Generation, die Nachkriegsgeneration, hat alles bekommen, was man kriegen konnte, und es geht uns wirklich sehr, sehr gut, in Westdeutschland wohlgemerkt. Aber unseren Kindern, da bin ich mir sicher, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Und das sagen wir in einer der ökonomisch potentesten Regionen der Welt. Das muss man ernst nehmen. Und da muss man sich tatsächlich sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es so einen Heimatdiskurs gibt, weil er zumindest auf das Bezugsproblem verweist, das die Krise einer modernen Gesellschaft ausmacht. Vielen Dank.